Es gibt noch ein weiteres Mal, wo das Neue Testament über den Herrn der Herrlichkeit redet, und das steht im Jakobusbrief. Ich möchte diese Stelle auch mal lesen. In Jakobus Kapitel 2. Da bezieht das Paulus ganz praktisch auf uns. Und da sagt er: Meine Brüder, habt den Glauben unseres Herrn Jesus Christus, des Herrn der Herrlichkeit, nicht mit Ansehen der Person. Da sagt Paulus zu diesen Menschen: Wir sollen als Gläubige nicht mit Ansehen der Person handeln, sondern wir sind alles Brüder. Und im Licht dieses Herrn der Herrlichkeit, da verschwindet jede menschliche Größe. Da gibt es keine Unterschiede mehr zwischen großen Gläubigen oder kleinen Gläubigen. Im Vergleich zu dem Herrn der Herrlichkeit, da sind wir alle auf einem Level. Und wir sollen keine Unterschiede machen unter Gläubigen. Unter solchen, die hoch angesehen sind, und solchen, die eher Außenseiter sind. Nein, in der Familie des Glaubens, da sind wir alle eins. Und deswegen sagt er auch in Vers 5, Hört, meine geliebten Brüder, hat Gott nicht die weltlich Armen auserwählt, reich zu sein im Glauben und zu Erben des Reiches, das er denen verheißen hat, die ihn lieben? Dass Gott genau umgekehrt gehandelt hat wie diese Welt. Die Welt, die achtet solche, die materiellen Reichtum haben, die ein gewisses Ansehen sich vielleicht erarbeitet haben. Und Gott sagt, nein, Gott hat das Geist, die Armen, Gott hat die Verachteten, das Schwache, das Unedle der Welt, das hat Gott auserwählt. Mir liegt es am Herzen, heute Abend jetzt etwas diesen Herrn der Herrlichkeit, den Herrn Jesus in seiner moralischen Schönheit vorzustellen. Hinschauend auf Jesus, den Anfänger und Vollender des Glaubens. Gestern Abend hatten wir mehr die Attribute Gottes vor uns, diese Herrlichkeit Gottes im absoluten Sinne, in dem, wie er in seinem Wesen ist. Und heute Abend soll es jetzt mehr darum gehen, was der Herr Jesus hier von Gott auf der Erde gezeigt hat. Er hat gesagt, wer mich gesehen hat, hat den Vater gesehen. Und das gilt für alle Umstände seines Lebens. Wenn der Herr Jesus ein kleines Kind auf den Arm genommen hat, dann hat er dadurch den Vater gezeigt, wie der Vater ist. Und das gilt für alles, was der Herr Jesus hier auf der Erde getan hat. Der Jesus ist ausgezeichnet vor Zehntausenden und schöner als die Menschensöhne. Wir lesen davon, dass es im Hohelied heißt, alles an ihm ist lieblich. Und das war wirklich alles, was er in seinem Leben gedacht, getan hat, wie er mit Menschen umgegangen ist. Im Prediger, ich möchte diesen Vers zu Anfang einmal lesen, im Prediger Kapitel 3 ist das, glaube ich. Prediger 3, Vers 11. Da steht, alles hat er schön gemacht zu seiner Zeit. Und das können wir sehr gut auf das Leben des Herrn Jesus anwenden. Da war wirklich alles am richtigen Platz zu seiner Zeit. Als der Herr Jesus hier als Kind auf der Erde gelebt hat, da lesen wir das erste Mal davon, dass er mit 12 Jahren im Tempel saß, zurückgeblieben ist in Jerusalem. Und dass er nicht gelehrt hat, dass er nicht irgendwie sich präsentiert hat vor den Ältesten oder den Schriftgelehrten, sondern dass er dort saß und dass er ihnen zugehört hat und dass er ihnen Fragen gestellt hat und dass er erst Antworten gegeben hat, als er selbst etwas gefragt wurde. Und darüber haben sie gestaunt. Der Herr Jesus, der gesagt hat, wusstet ihr nicht, dass ich in dem sein muss, was meines Vaters ist, der war kurze Augenblicke später seinen eigenen Eltern untertan. Wenn man sich bewusst macht, das ist der, der auf dem Thron saß, der Schöpfer des Himmels und der Erde, der war seinen eigenen Eltern, seinen eigenen Geschöpfen hier auf der Erde untertan, hat diesen Platz eingenommen. Der Jesus war weiser als alle seine Lehrer und doch hat er sich seinem Alter entsprechend verhalten. In Matthäus Kapitel 21, vielleicht können wir es auch mal aufschlagen, Matthäus 21, da lesen wir davon, dass der Herr Jesus in Jerusalem hereingekommen, geritten kommt, in Vers 5, siehe, dein König kommt zu dir, sanftmütig und auf einer Eselin reitend, und zwar auf einem Fohlen, einem Jungen des Lasttiers. Da kommt der Herr Jesus jetzt noch einmal nach Jerusalem herein und er kommt sanftmütig. Das bedeutet, er kommt als der, der keinen Anstoß nimmt, als der, der bereit ist, alles zu ertragen, den ganzen Hass der Menschen zu ertragen und sich dem zu unterstellen, was Gott vorgesehen hat, was dort in der Stadt des großen Königs mit ihm geschehen sollte. Er wusste alles, jedes Detail, was über ihn kommen würde. Und trotzdem hat er es mit Sanftmut angenommen. Nur kurze Zeit später, in Vers 12, da wird dann gesagt, Jesus trat in den Tempel ein und trieb alle hinaus, die im Tempel verkauften und kauften, und die Tische der Wechsler und die Sitze der Taubenverkäufer stieß er um, und er spricht zu ihnen, es steht geschrieben, mein Haus wird ein Bethaus genannt werden, ihr aber macht es zu einer Räuberhöhle. Was für ein Kontrast. Auf der einen Seite der sanftmütige, demütige Jesus von Nazareth, der dort nach Jerusalem hereingeritten kommt und bereit ist, alle Leiden und den ganzen Hass der Menschen auf sich zu nehmen oder über sich ergehen zu lassen. Und dann gleichzeitig derjenige, der mit Eifer für das Haus Gottes sich eingesetzt hat und dort aufgeräumt hat. Und der Unterschied, der liegt eben darin, dass der Herr Jesus, wenn es um ihn selbst ging, um seine Person, wenn es darum ging, verachtet zu werden, Leiden auf sich zu nehmen, da war er sanftmütig, da hat er das angenommen, da hat er es über sich ergehen lassen. Aber wenn es um die Ehre Gottes ging, wenn es um das Haus Gottes ging, wenn es um die Interessen Gottes ging, da hat der Jesus sich mit heiligem Eifer für eingesetzt. Und das immer zur richtigen Zeit. Zur richtigen Zeit genau das Richtige getan. In Johannes Kapitel 2 lesen wir davon, dass der Herr Jesus dort auf dieser Hochzeit zu Kana war, in Galiläa, und er war dort eingeladen mit seinen Jüngern und es mangelt an Wein und die Mutter Jesu kommt zu ihm und sagt, wir haben keinen Wein. Und der Jesus sagt, was habe ich mit dir zu schaffen, Frau? Meine Stunde ist noch nicht gekommen. Da sagt der Jesus zu seiner eigenen Mutter, was habe ich mit dir zu schaffen? Er hat sich nicht hereinreden lassen, in irgendeiner Weise in dem, was er tun sollte, was seinen Dienst anging. Das hat allein Gott bestimmt. Das war allein sein Vater, der ihn darin geleitet hat. Aber in Johannes Kapitel 19, wo die Mutter des Herrn Jesus am Kreuz steht, wo ein Schwert ihre Seele durchdringt, so wie das Simeon vorhergesagt hat, da kümmert sich der Jesus um sie. Und da sagt er zu Johannes, siehe deine Mutter. Und er sagt zu seiner Mutter, siehe deinen Sohn. Er wusste ganz genau, jetzt ist die Zeit gekommen. Jetzt muss ich meiner Mutter Barmherzigkeit zeigen. Aber in den Sachen mit Gott, in den Sachen, was seinen persönlichen Dienst anging, da hat er genau das getan, was Gott von ihm wollte. Der Jesus hatte Worte der Gnade, aber mit Salz gewürzt. Und obwohl er so viel Druck immer wieder auf sich verspürt hat, war er doch niemals ausgewogen. Wie oft geht uns das ganz anders? Dass wenn der Druck steigt, auf einmal das Versagen auch zunimmt. Bei dem Herrn Jesus war das nie der Fall. Bei ihm gab es sozusagen eine vollkommene Ausgeglichenheit in allem, was er sagte, was er tat. Da gab es kein Extrem. Es gibt das ja manchmal bei uns, dass wir sagen, das ist ein sehr liebenswürdiger Mann oder das ist ein sehr gerechter Mann oder eine gerechte Person. Wenn wir darüber nachdenken, was könnte man über den Herrn Jesus sagen, was hat ihn ganz besonders gekennzeichnet? Da könnte nichts sagen, weil alles in perfekter Harmonie zueinander stand. Da gab es nichts, was irgendwie hervorstach. Der Jesus hat mit vollkommener Liebe geliebt. Er liebte seine Jünger, die in der Welt waren, bis zum Ende, bis aufs Äußerste. Mehr ging es nicht. Das war seine Liebe. Und gleichzeitig, wenn wir da Matthäus 23 lesen, wie der Herr Jesus umgegangen ist mit den heuchlerischen Pharisäern und Schriftgelehrten, wo er da 7-mal wehe euch ausruft und sie aufs Äußerste tadelt, da sehen wir seine Gerechtigkeit. Die war auch an seinem Platz, genau dann, als es angemessen war. Und dann sind diese Dinge wieder, haben die sich wieder zurückgezogen. Und der Herr Jesus hat immer genau zur richtigen Zeit das getan, was gerade am Platz war. Niemals irgendwie unausgeglichen. Wir sehen in Herrn Jesus im Kontrast zu Männern in der Bibel. Ich denke an Mose. Von Mose wird gesagt, er war der sanftmütigste Mann auf der ganzen Erde. Und das wird in der Situation gesagt, wo sein eigener Bruder und seine eigene Schwester ihn angreifen für die kuschitische Frau, die er genommen hatte in 4. Mose 12. Gerade dort, als sie ihn anklagen, angreifen, da sagt er kein Wort der Widerrede, keine Verteidigung. Und genau in dem Augenblick, da gibt Gott Zeugnis und sagt, Mose war der sanftmütigste Mann auf der Erde. Aber wir wissen, dass die Sanftmut von Mose, die ist irgendwann zu Ende gekommen. Als das Volk immer und immer und immer wieder gemurrt hat, sich immer wieder beschwert hat, da hat Mose irgendwann, als Gott gesagt hat, sprich zu dem Felsen, hat er in seinem Zorn, in seiner Wut, in Unkontrolliertheit, hat er den Felsen zweimal geschlagen. Und Gott hat gesagt, weil du das getan hast, wirst du nicht in das verheißene Land einziehen. Der Jesus hatte 12 Jünger. Die haben auch immer wieder versagt, so wie auch das Volk Israel immer wieder versagt hat. Wie oft haben sie diskutiert, wer ist der Größte unter uns? Wie oft haben sie ihn nicht verstanden, obwohl er ihnen immer und immer wieder erklärt hat, dass er leiden würde, dass er gekreuzigt werden würde, dass er auferstehen würde. Dann lesen wir mehrfach, dass sie in der Zeit diskutierten, wer der Größte unter ihnen sei. Selbst als der Jesus das, die Zeichen seines Todes eingesetzt hat, da haben sie wieder diskutiert, wer der Größte unter ihnen sei. Und Lukas 22 ist so beeindruckend. Gerade in diesem Augenblick, da erklärt der Herr Jesus ihnen, obwohl er wusste, was sie diskutiert hatten, was ihre Gesinnung war, da erklärt er ihnen die Prinzipien des Reiches der Himmel und sagt, so soll das nicht unter euch sein, sondern wer groß sein will, der soll der Diener sein. Und dann sagt er im Anschluss, ihr aber seid es, die mit mir ausgeharrt haben in meinen Versuchungen. Da lobt er seine Jünger und er verspricht ihnen Lohn. Diesen Versagern, die gerade dann, wenn er sich ihnen öffnet, ihr Herz öffnet, darüber diskutieren, wer der Größte ist, die immer wieder egoistisch gehandelt haben, so oft versagt haben, denen begegnet der Herr Jesus in vollkommener Sanftmut. Er ist niemals ausgerastet. Er ist bis zum Schluss sanftmütig geblieben. Er hat niemals versagt, so wie das bei Mose der Fall war. Bei Paulus, da sehen wir jemand, der Eifer hatte für Gott, der hatte Energie, der hatte Eifer für Gott. Und darin ist er ein großes Vorbild für uns. Aber wir sehen auch Versagen. Paulus sollte nicht nach Jerusalem gehen. Ihm wurde das durch den Heiligen Geist gesagt. Er hat es doch getan, hat seinen Willen durchgedrückt. Er stand vor dem hohen Priester und hat den hohen Priester beleidigt. Ist aus der Haut gefahren. Er wusste nicht, dass es der hohe Priester war. Irgendwann lesen wir in 2. Korinther 2, glaube ich, da war eine offene Tür in Troas. Und Paulus sagt, ich hatte keine Ruhe. Ich musste zuerst Titus sehen. So was hat es beim Herrn Jesus nicht gegeben. Der Jesus hatte immer Ruhe in seinem Herzen in dieser Hinsicht. Er ist niemals aus der Haut gefahren. Er hat niemals versagt. Petrus, ein Mann, der wirklich Liebe hatte zu seinem Herrn, der den Herrn geliebt hat, aber wo wir auch sehen, er hatte Selbstvertrauen, er hat auf sich selbst vertraut, hat seinen Herrn dreimal verleugnet. Und selbst später im Galaterbrief lesen wir davon, dass er geheuchelt hat, als Paulus da, als er da mit den Juden zusammen war und dann auf einmal sich geschämt hat vor den Juden im Blick auf die Nationen und Paulus ihn da zur Rede stellen musste für alle. Johannes war ein Mann, der ein Feingefühl hatte, der Zärtlichkeit hatte auf der einen Seite, der so nah bei dem Herrn Jesus war, im Schoß Jesu lag. Und trotzdem war das ein Mann, der manchmal eine sehr harte Gesinnung hatte. Der sagte, Herr, wir sahen jemand, der nicht mit uns dir nachgefolgt ist. Und der Jesus, der muss ihn korrigieren und sagen, nein, wer nicht gegen uns ist, der ist für uns. Und als er abgelehnt wurde von den Samaritern, da war Johannes einer von den beiden, die gesagt haben, sollen wir Feuer vom Himmel kommen lassen, damit Gericht über sie ausgeübt wird. Und der Jesus musste sie tadeln für diese Gesinnung. Das waren große Männer. Das waren Männer, die hatten ein Herz für den Herrn Jesus und doch haben sie immer wieder versagt. Aber der Herr, der ist eben der Einzige, der niemals in keiner Situation des Lebens irgendwie versagt hat. Wir sehen Ermahnungen im Neuen Testament. Das Neue Testament, das spricht ja immer wieder davon, wie wir uns als Gläubige verhalten sollen. Und das ist mal ein sehr interessantes Studium, wenn man mal dieses Muster nimmt, diese Aufforderungen und die einfach mal auf das Leben des Herrn Jesus legt und sich mal anschaut, wie hat der Herr Jesus, wie hat er das gelebt? Epheser 4 zum Beispiel, die Einheit des Geistes zu bewahren. Wie sollen wir das tun? Mit Sanftmut, mit Demut, mit Langmut, einander ertragend in Liebe. Das sind alles Dinge, die wir bei dem Herrn Jesus finden, wie er das getan hat, wie er selbst diese Dinge ausgelebt hat, diese moralischen Eigenschaften. Und darin ist er unser großes Vorbild. Das Neue Testament sagt uns mehrfach, dass wir genauso letztendlich leben sollen, moralisch, wie der Herr Jesus hier gelebt hat. Paulus sagt, ich ermahne euch durch die Sanftmut und Gelindigkeit des Christus. Paulus schreibt an die Epheser, wandelt in Liebe als geliebte Kinder, wie auch der Christus uns geliebt und sich selbst für uns hingegeben hat. Petrus schreibt, dass der Herr Jesus uns ein Vorbild hinterlassen hat, auf das wir seinen Fußspuren nachgehen, nachfolgen. Der gescholten nicht widerschallt, leiden nicht drohte, sondern sich dem übergab, der gerecht richtet. In all diesen Dingen ist der Herr Jesus unser Vorbild. Hebräer 12, Vers 3 haben wir gerade gelesen, dass er den Widerspruch der Sünder gegen sich erduldet hat. Und darin sollen wir ihn betrachten, darin sollen wir ihm nacheifern. Wir sollen nicht aufgeben. In all diesen Dingen, das geht sehr, sehr weit. Das Vorbild des Herrn Jesus geht sehr, sehr weit. Wir sagen ja manchmal, ja, das schaffen wir sowieso nicht und dann wird das so abgetan. Aber Gottes Wort spricht ganz anders. Gottes Wort sagt, wenn jemand sagt, dass er in ihm bleibe, dann ist er auch schuldig, so zu wandeln, wie er gewandelt ist. Und Gott verlangt nie von uns etwas, was wir nicht erfüllen können. Wir haben die neue Natur, wir haben das neue Leben, wir haben ewiges Leben, wir haben Leben im Überfluss, wir haben die Kraft Gottes in der Person des Heiligen Geistes, der in uns wohnt. Es ist wahr, wir alle straucheln oft, aber das setzt in keiner Weise den Standard herab, den Gott uns gesetzt hat. Und das ist nichts anderes als das Leben des Herrn Jesus selbst. 1. Johannes Kapitel 3, da schreibt Johannes einen sehr herausfordernden Vers für uns. 1. Johannes 3, Vers 16. Hieran haben wir die Liebe erkannt, dass er für uns sein Leben hingegeben hat. Auch wir sind schuldig, für die Brüder das Leben hinzugeben. Wenn man sich mal den Spiegel oder diesen Standard vorhält, da sagt er, so wie ich euch geliebt habe, sollt auch ihr einander lieben, sagt der Herr Jesus, Johannes 13. Und diese Liebe ging so weit, dass er sein Leben hingegeben hat für die Gläubigen, für die Jünger. Und Gott sagt jetzt nicht mehr im Neuen Testament, liebe deinen Nächsten wie dich selbst, sondern liebe deinen Nächsten so, wie Christus dich geliebt hat, wie Christus uns geliebt hat. Das geht noch weiter. Das ist eigentlich der Standard, den Gott uns vorhält in dem Leben des Herrn Jesus. Der Jesus, er hat Gnade und Wahrheit gezeigt, wie kein anderer hier auf der Erde. Ich denke an die Frau am Jakobsbrunnen, der Herr Jesus begegnet ist. Er hat diese Frau gewinnen wollen. Und er hat das in Sanftmut getan. Als die ihm einer sowas wie eine Halblüge fast unterbreitet hat, da hat der Jesus ihr mit gutem Willen zugeredet. Und er hat ihr Herz erreicht. Er hat ihr Herz gewonnen. Und sie hat aufgemacht, sie hat bekannt, sie hat das ausgesprochen. Und der Jesus konnte sie für den Himmel gewinnen, durch seine Demut, durch seine Sanftmut. Und so oft finden wir das. Der Jesus hat Barmherzigkeit gezeigt. Er hat das Gleichnis erzählt vom barmherzigen Samariter. Und das hat er selbst gelebt. Er war wirklich der, der sich selbst geopfert hat, Bequemlichkeiten aufgegeben hat, zum Nutzen für andere. Immer wieder lesen wir davon. Johannes, Matthäus Kapitel 14, wo die Volksmenge da ist. Herr Jesus hat gerade einen guten Freund verloren, Johannes der Täufer, der gekommen war, um ihn anzukündigen, hier auf der Erde. Der war gerade gestorben, der war gerade enthauptet worden im Gefängnis. Die Jünger kommen und erzählen das dem Herrn Jesus und berichten davon. Und der Herr zieht sich zurück, will sich zurückziehen an einen einsamen Ort. Die Volksmengen laufen ihm hinterher, lassen ihm keine Ruhe. Und direkt wieder geht er auf ihre Bedürfnisse ein. Und dann erbarmt er sich ihrer, er versorgt sie mit Brot, er gibt ihnen das, was sie brauchen. Als die Blinden zu dem Herrn Jesus kommen und rufen, erbarme dich unser, da hat der Jesus sich ihrer erbarmt. Als diese Aussätzigen, die 10 Aussätzigen zu dem Herrn Jesus kommen, da hat der Jesus sich ihrer erbarmt. Es gibt so viele Beispiele, wo der Jesus Barmherzigkeit gezeigt hat. Und das mit innerem Mitgefühl. Immer wieder lesen wir davon, dass er innerlich bewegt wurde, als er die Volksmenge sah, die ohne einen Hirten waren, zerstreut. Da war er innerlich bewegt darüber. Als der Jesus diese 2 Blinden sah, da war er innerlich bewegt über diese, ja, über diese Last, über diese Leiden, die diese Männer schon so lange erdulden mussten. Als der Herr Jesus diese Witwe sah, die Witwe zu Nain, da wurde er innerlich bewegt. Als der Herr den Aussätzigen sah in Markus 1, den niemand berühren wollte, da wurde der Herr innerlich bewegt. Aber nicht nur das, er streckte seine Hand aus. Da hat dieser Mann, ist vielleicht seit Jahren wieder das erste Mal von jemandem berührt worden, der nicht nur ein Wort gesprochen hat, hätte er machen können. Aber er hat seine Hand ausgestreckt und hat gesagt, ja, ich will, sei gereinigt. Wir lesen ja so oft, dass der Jesus Menschen berührt hat. Mit einem Wort, mit einem Gedanken hätte er Menschen heilen können. Und doch hat er immer wieder den Menschen seine Nähe zeigen wollen. Immer wieder sich nahe bei ihnen aufgehalten. Er hat nicht einfach nur auf Distanz geheilt, sondern er hat immer das auch mit Mitgefühl, mit Zuneigung, mit Barmherzigkeit, mit Liebe verbunden. Das zeigt uns sein Herz. Der Jesus, er hatte keine dicke Haut. Das ist ja bei uns manchmal so, dass man Sünde sieht oder dass man Leid sieht vielleicht auch und irgendwann stumpft man ab. Ich kann das von mir sagen, wenn man in Indien irgendwann so viel Leid gesehen hat oder so, irgendwann lässt einen das mehr oder weniger kalt vielleicht oder man stumpft zumindest ab. Das kann passieren. Bei meinem Jesus war das niemals der Fall. Er war immer sensibel, wenn er Leid gesehen hat, wenn er Elend gesehen hat. Da war er innerlich bewegt darüber. Immer wieder neu. Es ist interessant zu studieren in den Evangelien, wann Menschen auf den Herrn Jesus zugekommen sind und ihn um Hilfe gebeten haben und wann der Herr Jesus aus eigener Initiative, ohne dass er gebeten wurde, auf Menschen zugegangen ist. Petrus und die Jünger, die haben ihn gebeten für die Schwiegermutter des Petrus und der Jesus ist gekommen und hat sich um sie gekümmert. Jairus kommt zu dem Herrn Jesus und bittet ihn für seine Tochter. Und der Jesus geht und folgt ihm. Auch bei Martha und Maria, wenn auch ein bisschen verspätet, kommt der Herr Jesus auch und geht darauf ein. Und so gibt es so viele Beispiele, wo der Jesus immer wieder auf den Glauben des Einzelnen geantwortet hat, der sich ihm unterworfen hat. Ist heute nicht anders. Wenn wir im Glauben zu ihm kommen, der Glaube findet immer eine Antwort. Vielleicht nicht immer genauso, wie wir uns das vorstellen. Und doch liebt es der Herr Jesus immer wieder, auf den Glauben zu antworten, der sich auf ihn stützt. Dann gibt es aber auch Fälle, da hatten die Beteiligten vielleicht gar keine Kraft mehr zu rufen. Wir haben uns heute noch darüber unterhalten, dass das sein kann, dass man in so eine Not kommt, auch innerlich, vielleicht aufgrund von Dingen, die geschehen sind, dass man keine Kraft mehr hat zum Beten. Dass man so kaputt ist innerlich, so niedergeschlagen, dass man keine Kraft mehr hat zum Beten. So enttäuscht vielleicht auch. Die Witwe zu Nain in Lukas Kapitel 7, es muss eine furchtbare Situation gewesen sein, dass der Jesus dort in diesem Stadttor ist. Und dann sieht er diese Bahre, die da getragen wird. Und da läuft eine Mutter, eine Witwe, die hatte schon ihren Mann verloren. Und jetzt verlor sie ihren einzigen Sohn. Und der Jesus sieht das. Und diese Frau, die hat ihn nicht gebeten und gesagt, komm oder hilf mir oder irgend sowas. Der Jesus von sich aus eigener Initiative, geht er dahin und sagt, Frau, weine nicht. Und begegnet ihr, ist ergriffen, innerlich ergriffen. Und dann rührt er diese Bahre an und er weckt diesen Jüngling auf und er gibt ihn seiner Mutter zurück. Jesus hat ihn auch nicht für sich beansprucht. Es ist auch so schön zu sehen, immer wieder, wenn der Herr Jesus Menschen geheilt hat, hat er nicht gesagt, so, jetzt musst du mir aber nachfolgen. Es war immer freiwillig. Gerade dann, wenn der Jesus Wunder getan hat, dann war das immer freiwillig. hat mich auch so beeindruckt, die Jünger in Lukas 5, die den Fang ihres Lebens machen. Die haben noch nie im Leben so viele Fische gefangen, wie an dem Tag. Und dann lesen wir einfach nur, und sie verließen alles und folgten ihm nach. Kein Aufruf, keine Aufforderung, kein Gesetz. Die sagten, die Fische interessieren uns gar nicht. Wir wollen dem Fischer folgen. Wir wollen diesem Mann folgen, der uns so beeindruckt hat, der so groß und so gewaltig ist. Dem wollte ich folgen. Der Mann am Teich Bethesda, dieser lahme Mann, 38 Jahre liegt er da und sieht, wie der Teich sich ab und zu bewegt, das Wasser sich bewegt und immer ist jemand anders vor ihm da. Was hat der gekämpft? Was muss der fertig gewesen sein, auch innerlich? Und der Jesus kommt, ohne dass er gerufen wird, und fragt, willst du gesund werden? Ich habe keinen Menschen. Und der Herr begegnet ihm und antwortet auf sein Bedürfnis, ohne dass er gefragt wird, ohne dass er gebeten wird. Aber er sieht, wie kaputt dieser Mann ist und begegnet ihm in seiner Gnade. Auch diesem Mann, der von einer Legion von Dämonen besessen war, Lukas 8, da sehen wir auch, dass der Jesus kommt, dass er sie austreibt, dass er aus eigener Initiative heilt. Es gibt viele andere Beispiele, aber es ist so interessant, dass man diese Unterschiede mal zu sehen, wann der Herr aus eigener Initiative gehandelt hat. In Johannes 1, Vers 14, möchte ich gerne mal lesen, da lesen wir über die Menschwerdung des Herrn Jesus. Und das Wort wurde Fleisch und wohnte unter uns. Und wir haben seine Herrlichkeit angeschaut, eine Herrlichkeit als eines Eingeborenen vom Vater, voller Gnade und Wahrheit. Gnade und Wahrheit, das sind zwei Dinge, die der Herr Jesus in vollkommener Weise in seinem Leben gezeigt hat, und zwar nie auf Kosten voneinander. Er hat niemals Gnade in Kosten auf die Wahrheit praktiziert, sondern es war immer genau das Richtige am richtigen Platz. In Johannes 8, als diese Frau im Ehebruch ergriffen wird und alle fordern, dass sie jetzt gesteinigt wird, das war die Erwartung, wo der Jesus sich niederbeugt und dann in den Sand schreibt und dann diese Frau freispricht. Aber genauso sagt, geh hin und sündige nicht mehr. Diese Frau, die hat ihre Sündhaftigkeit erkannt. Und für solche Menschen war der Herr Jesus gekommen und konnte jetzt sagen, geh hin und sündige nicht mehr. Aber er hat andere, die uneinsichtig waren, die hat er verurteilt. Über die hat er Gericht gesprochen. Über die Ungerechten, die heuchlerischen Pharisäer oder Sadduzäer. Der Jesus in Lukas 4, das ist auch so beeindruckend, da lesen wir, dass Worte der Gnade aus seinem Mund hervorgingen. Und Menschen waren erstaunt über die Worte der Gnade, die aus seinem Mund hervorgingen, als er dort in Kapernaum in der Synagoge war und über seinen Dienst das vorgelesen hat, was Jesaja Jahrhunderte vorher bereits geschrieben hatte. Dieser Dienst der Gnade und der Barmherzigkeit. Und alle erstaunten über die Worte der Gnade, die aus seinem Mund hervorgingen. Wie viele von uns hätten sich in dem Moment gesonnt, sozusagen im Lob der Menschen? Und Jesus sagt, in Wahrheit sage ich euch, dass in der Zeit Elias, da gab es viele Witwen, und zu keiner wurde er gesandt, als nur zu der in Sarepta außerhalb von Israel. Und in den Tagen Naamans, da gab es viele Aussätzige, in Tagen Elisas. Und zu keinem wurde er gesandt, als nur zu Naaman, dem Syrer. Der Jesus hat die Wahrheit gesprochen und die war knallhart für diese Juden, die das gehört haben. Das ging denen durch Mark und Bein. Zuerst die Worte der Gnade und dann die Wahrheit, wo er das Gewissen erreicht hat. Wo er ganz klar zu den Gewissen gesprochen hat, wo er die Juden ins Licht gestellt hat. Immer wieder dieser Kontrast Gnade und Wahrheit. Johannes 6, wo der Jesus die Volksmenge sieht, und er sie mit Brot versorgt, er teilt aus, er gibt das, was nötig ist. Er versorgt sie mit dem, was sie gerade brauchen in dieser Situation, in Gnade. Und direkt im Anschluss, da spricht er über das Brot des Lebens und er spricht über die Notwendigkeit und sagt, wenn ihr nicht das Blut des Sohnes des Menschen trinkt und sein Fleisch esst, so habt ihr kein Leben in euch selbst. Und wer nicht lebt um meinetwillen, der kann mir nicht nachfolgen, in meinen Worten. Und als sie das hören, dann sagen, diese Rede ist hart. Wer kann sie befolgen? Dann in dem Augenblick verließen ihn viele seiner Jünger. Der Jesus wusste das. Aber er hat keine Kompromisse mit der Wahrheit gemacht. Er hat Gnade gezeigt, als Gnade angemessen war. Und er hat Wahrheit gezeigt, als Wahrheit angemessen war. Es gibt so viele Beispiele. Der Jesus hat andere verteidigt, möchte ich noch erwähnen. Er hat immer wieder Menschen verteidigt. Tun wir das auch? Mitgläubige, wo wir wissen, dass sie zu Unrecht angegriffen werden. Als Menschen kamen, Eltern kamen, ihre Kinder zu Herrn Jesus gebracht haben, die Jünger, die sind denen da reingefahren, die haben gesagt, nee, das ist nicht angemessen, dafür hat er keine Zeit. Und der Jesus hat diese Eltern verteidigt, dass die Kinder zu ihm kommen konnten. Der Jesus hat die Maria, die bereit war, dieses Salböl über ihn auszugießen, die bereit war, das zu opfern, die hat der Jesus verteidigt, als sie angegriffen wurde von Judas und von den anderen Jüngern. Was für eine Verschwendung! Und der Jesus verteidigt sie. Als die Pharisäer die Jünger angreifen und sagen, warum gehen deine Jünger und tun am Sabbat, was nicht erlaubt ist, dass sie da durch die Kornfelder gehen und diese Ähren da abpflücken. Und der Jesus verteidigt seine Jünger und sagt, habt ihr nicht gelesen, was David getan hat? Es gibt einige andere Beispiele. Wenn wir sie sehen, der Jesus ist eingetreten für andere. Und dazu sind auch wir berufen, einzutreten füreinander. Besonders wenn wir auch Ungerechtigkeit sehen, wenn jemand zu Unrecht vielleicht angegriffen wird oder schlecht geredet wird, dass wir füreinander einstehen. Man könnte so fortfahren mit so vielen Eigenschaften, die der Herr der Herrlichkeit hier auf der Erde gezeigt hat. Aber mir geht es darum, jetzt noch einmal vorbildhaft für uns auch zu zeigen, wie das innere Leben des Herrn Jesus ausgesehen hat. Jetzt haben wir viel gesehen, was sich nach außen hin gezeigt hat. Aber was ging in seinem Herzen vor? Was für eine Einstellung hatte er? Was für ein Denken hatte er? Was für eine Gesinnung hatte er in dem Sinne? Und dazu möchte ich gerne mal Psalm 16 lesen und das auch auf unser Leben anwenden. Zeit, jetzt auf alles einzugehen, aber zumindest mal einzelne Aspekte davon. In Psalm 16, ein Miktam von David. Bewahre mich, Gott, denn ich suche Zuflucht bei dir. Dieser Psalm, komplett von A bis Z, der spricht von dem Leben des Herrn Jesus. Paulus zitiert ihn, Apostelgeschichte 13. Petrus zitiert ihn, Apostelgeschichte 2. Gerade im Blick auf die Auferstehung des Herrn Jesus. Und alles, was wir hier lesen, das ist wahr gewesen im Leben des Herrn Jesus. Und das macht das so beeindruckend, wenn wir uns überlegen, was das für eine Person ist, die hier redet, die hier sagt, bewahre mich Gott, denn ich suche Zuflucht bei dir. Als der Jesus hier auf der Erde war, da hat er den Naturgewalten geboten, dem Sturm, den Wellen, mit einem Wort, schweig, verstumme, und da trat eine große Stille ein. Der Jesus hat ein Wort gesprochen und hat Kranke gesund gemacht, Lahme gehend gemacht, Taube hörend gemacht, Stumme redend gemacht. Er hat Aussätzige geheilt. Er hat 5000 Menschen mit 5 Broten und 2 Fischen gespeist. Die Dämonen haben vor ihm gezittert, weil er ihnen geboten hat und sie mussten ihm gehorchen. Der Jesus hat Tote auferweckt. Und obwohl er so eine Macht hatte, betet er und sagt, bewahre mich Gott. Denn ich vertraue auf dich, weil ich suche Zuflucht bei dir. Die gleiche Person, als abhängiger Mensch hier auf der Erde. Und das ist wie eine Überschrift für diesen ganzen Psalm. Der Herr Jesus als abhängiger Mensch hier auf der Erde, der immer wieder nach dem Willen Gottes gefragt hat, der ein einzigartiges Gebetsleben geführt hat, der sich im Gebet im Schatten des Allmächtigen aufgehalten hat, im Schutz des Höchsten, und darin unser großes Vorbild ist. Wie bewusst sind wir uns, dass wir abhängig sind von Gott? Das Gebet drückt ja 2 Dinge aus im Wesentlichen. Zum einen Abhängigkeit von Gott. Wir beten, weil wir unsere Schwachheit empfinden. Wir beten, weil wir unser Unvermögen empfinden. Das erste Mal, dass Gebet in der Bibel erwähnt wird, 1. Mose 4 am Schluss, da wird gesagt, dass Sem seinen Sohn Enosch nannte. Das bedeutet schwacher, hinfälliger Mensch. Damals fing man an, den Namen des Herrn anzurufen. Das erste Mal, dass Gebet erwähnt wird, nachdem ein Mensch schwach oder hinfällig genannt wurde. Das zeigt die Abhängigkeit, die damals zum Ausdruck kam, durch Gebet. Wie bewusst sind wir uns unserer Abhängigkeit? Man kann vielleicht davon reden, aber wie bewusst wir uns wirklich sind, zeigt unser Gebetsleben. Inwiefern wir das umsetzen, inwiefern Gott wir zeigen, wie abhängig wir wirklich sind. Dass wir ihn wirklich nötig haben für alles, was wir tun, für jede Entscheidung, die wir treffen. Wenn der Herr Jesus schon eine ganze Nacht im Gebet verbracht hat, bevor er seine Jünger auserwählt hat, wie viel Zeit verbringen wir im Gebet vor wichtigen Entscheidungen? Der Jesus, der vor Tagesanbruch aufstand, an einen öden Ort ging, um dort in Gemeinschaft mit Gott den Tag zu beginnen, um von ihm Wegweisung zu bekommen. Ist das auch bei uns so? Und zweitens zeigt Gebet ja auch Vertrauen auf Gott. Wir beten, weil wir glauben, dass Gott ein Belohner ist, dass Gott denen, die ihn suchen, ein Belohner ist, dass Gott antwortet, dass Gott hört. Deswegen beten wir. Wir vertrauen auf Gott. Das hat der Jesus auch getan. Vater, ich wusste, dass du mich alle Zeit erhörst, sagt er am Grab von Lazarus. Das war sein Glaube, das war seine Überzeugung. Hier in diesem Psalm, gegen Ende des Psalms, da sagt er, du wirst mir kundtun den Weg des Lebens, du wirst nicht zugeben, dass dein Frommer die Verwesung sehe. Das war Vertrauen, das war Glauben. Der Mann des Glaubens, der Anführer und Vollender des Glaubens. Er hat mit Glauben und mit Vertrauen gebetet. Und das möchte er auch bei uns sehen. Nicht nur, dass wir beten, sondern dass wir Gott auch Großes zutrauen im Gebet. Dass wir Dinge zu seiner Ehre verlangen, dass wir damit rechnen, dass Gott der Hörer des Gebetes ist. Abhängigkeit und Vertrauen. Bewahre mich, Gott, denn ich suche Zuflucht bei dir. Du, meine Seele, hast zu dem Herrn gesagt, du bist der Herr, meine Güte reicht nicht zu dir hinauf. Der Jesus hat hier als Mensch den Platz eines verantwortlichen Menschen vor Gott eingenommen, hat sich Gott untergeordnet. Er sagt in Johannes 14, der Vater ist größer als ich. Der Jesus hat sich hier als Mensch Gott untergeordnet. Er hat Knechtsgestalt angenommen. Er ist gehorsam geworden, hat den Willen eines anderen getan. Das ist Gehorsam, den Willen eines anderen zu tun. Und das hat der Jesus getan, von der Krippe bis zum Kreuz. Ich komme nicht um meinen Willen, sondern um den Willen dessen zu tun, der mich gesandt hat. Als der Jesus so abgelehnt wurde, so hässlich behandelt wurde und beleidigt wurde, da blickt er auf zum Himmel, Matthäus 11, und da sagt er, ich preise dich, Vater, Herr des Himmels und der Erde, dass du dies vor Weisen und Verständigen verborgen hast und hast es Unmündigen geoffenbart. Der Jesus hat die Herrschaft Gottes voll und ganz anerkannt, hat sich dem unterworfen. Und das nicht mürrisch oder mit irgendeinem Unmut im Herzen, sondern mit Freude. Lukas 10 sagt das, er frohlockte in diesem Augenblick. Du bist der Herr. Er sagt, meine Güte reicht nicht zu dir hinauf. Die Güte, die der Herr Jesus gezeigt hat hier auf der Erde, war gewaltig. Als Mensch, von Mensch zu Mensch sozusagen. Die war gewaltig. Und doch sagt er, die reicht nicht zu der Güte hinauf. Psalm 36 steht, dass die Güte Gottes, die reicht bis an den Himmel. Die Güte, die Gott uns aus dem Himmel zeigt, Tag für Tag. Ist übrigens sehr interessant. Ich freue mich immer wieder, wenn ich daran denke, wenn wir daran denken, dass Gott Licht ist. Wenn wir daran denken, dass Gott heilig ist, dass Gott Licht ist. Was ist die Frucht des Lichts? Was ist die Frucht des Lichts? Vielleicht würden wir zuerst sagen, die Frucht des Lichts, das ist Wahrheit, das ist Gerechtigkeit. Aber in Epheser 5, ich glaube Vers 9, da steht, die Frucht des Lichts ist Güte und Wahrheit und Gerechtigkeit. Aber zuallererst Güte. Ist doch wunderbar. Das ist die Güte Gottes. Eben, wenn Gott heilig, heilig, heilig ist, dann bedeutet das nicht nur, dass er sündlos ist und dass das Böse bei ihm nicht vorhanden ist, sondern es bedeutet auch, dass er durch und durch gut ist. Und dass er eben das Böse mit dem Guten überwindet. Und dass er Güte zeigt. Und das sollte auch uns charakterisieren. Wir sollten Güte zeigen als Kinder des Lichts. Nicht nur Trennung vom Bösen, absolut wichtig, aber Güte. Das Gute mit dem Bösen überwinden. Nicht nur nicht mehr stehlen, sondern mitteilen. Epheser 4, da wird das ja so im kontrastreich aufgezeigt. Nicht nur das Böse lassen, sondern das Gute praktizieren. Du hast zu den Heiligen gesagt, die auf der Erde sind, und zu den Herrlichen, an ihnen ist all mein Gefallen. Der Jesus hat hier auf der Erde Gemeinschaft mit denen gesucht, die den Willen Gottes tun. Er hat nicht zuallererst Familiengemeinschaft gesucht, sondern er hat Gemeinschaft mit denen gesucht, die den Willen Gottes tun. Seine eigene Familie hat ihn abgelehnt. Die waren ungläubig. Ich kann mir das gar nicht vorstellen, aber der Jesus hat über 30 Jahre in dieser Familie gelebt. Und seine Brüder, als er seinen öffentlichen Dienst begann, die haben immer noch nicht an ihn geglaubt. Was muss das für ihn gewesen sein? Aber der Jesus sagt, als seine Familie ihn sucht irgendwann, da sagt er, diejenigen sind meine Brüder, meine Schwester, meine Mutter, die den Willen Gottes tun. Der Jesus hat geistliche Beziehungen über familiäre Beziehungen gestellt. Und das waren die Heiligen, das waren die Herrlichen der Erde, das waren die, die den Willen Gottes getan haben. In Lukas 3, wo der Jesus getauft wird von Johannes dem Täufer, da hat er sich eins gemacht mit genau diesen Menschen, die den Willen Gottes getan haben, die Buße gezeigt haben. Der Jesus hatte das nicht nötig, aber er wollte ihnen zeigen, ihr seid genau auf dem richtigen Weg. Und ich mache mich eins mit euch. Ihr tut genau das Richtige. An ihnen ist all mein Gefallen. Das waren Menschen, die waren verachtet in den Augen der Menschen. Diese Sünderin, Lukas 7, die gehörte dazu. Ja, das war eine Hure. Und der Jesus sagt, das sind die Herrlichen der Erde, die mit ihren Tränen kommen und mich salben. Der Jesus hat keinen Unterschied gemacht. Gerade die Armen, die Zöllner, die Sünder, da gab es keine Hochgestellten oder Tiefgestellten, die waren alle gleich in den Augen des Herrn. Wir haben das gesehen, Jakobus 2. Wir sollen den Glauben des Herrn Jesus nicht mit Ansehen der Person haben, keinen Unterschied machen in sozialen Niveaus oder irgend sowas. Und dann sagt er, zahlreich werden die Schwärzen derer sein, die einem anderen nacheilen. Ihre Trankopfer vom Blut werde ich nicht spenden und ihre Namen nicht auf meine Lippen nehmen. Da sehen wir, dass der Jesus abgesondert war von jeder Art des Bösen. Er war der treue Knecht Gottes in dieser Welt. Er hat Gott die Treue gehalten in allem, was er tat. Da gab es nichts und niemanden, der irgendetwas zwischen den Herrn und seinen Gott bringen konnte. Und auch da können wir uns wieder die Frage stellen, wie ist das bei uns? Gibt es da irgendwelche Götzen in unserem Leben? In Indien ist das so offensichtlich, da stehen irgendwelche Statuen oder irgendwelche Tiere oder irgendwas Wichtiges oder irgendwas Sichtbares wird angebetet. Ja? Aber Götzen bedeutet ja wirklich, dass es Dinge gibt in unserem Leben, die den Platz Gottes einnehmen. Das ist ja eigentlich die Bedeutung auch von Götzen. Gibt es da etwas, das uns vielleicht wichtiger ist als Gott? Woran wir mehr unsere Herzen hängen als an Gott? Oder gibt es Dinge, die wir tolerieren, die uns vielleicht in diese Richtung bringen? 1. Korinther 15 sagt, böser Verkehr verdirbt gute Sitten. Wenn wir uns mit solchen aufhalten und Freundschaft pflegen mit der Welt, dann wird uns das irgendwann dahin bringen, dass wir Götzen in unserem Leben dulden, vielleicht ohne, dass wir es direkt merken. Der Jesus war immer getrennt davon. Der Herr ist das Teil meines Erbes und meines Bechers, du erhältst mein Los. Der Jesus sagt hier, in Gott finde ich meine Zufriedenheit. Gott ist der, der mir Befriedigung gibt. Gott ist mein Erbteil. Gott ist der, den ich brauche, der mich erfüllt. Und das nicht nur grundsätzlich, sondern auch, und davon spricht, glaube ich, der Becher, in allen Situationen des Lebens. Gott ist derjenige, der meine Gefühle formt, den ich in alles mit einbeziehe, auf dem Weg hier über diese Erde. Du erhältst mein Los. Ich werde nicht beschämt werden. Alle die auf den Herrn harren, werden nicht beschämt werden. Gott steht zu dem, was er verspricht. Darauf hat der Jesus gebaut. Jesaja 50, wunderbares Kapitel. Wahre Jüngerschaft, wo der Jesus sein Ohr öffnen lässt, wie ein Jünger, jeden Morgen. Und ich wusste, dass ich nicht werde beschämt werden, sagt er da zweimal. Der Mann des Glaubens. der wusste, ich würde nicht beschämt werden, der sein Angesicht gemacht hat wie einen Kieselstein, mit Entschiedenheit, aber mit der festen Überzeugung, ich werde nicht beschämt werden. Die Messschnüre sind mir gefallen in die lieblichen Örter, ja, ein schönes Erbteil ist mir geworden. Der Jesus, der konnte wirklich sagen, aus der Beziehung mit Gott heraus, da hat er Freude geschöpft. Das war die Quelle seiner Freude. Johannes 15 sagt das so, dass er sagt, wenn ihr gehorsam seid, wenn ihr in dem Willen Gottes bleibt, werdet ihr auch die Liebe Gottes genießen, so wie ich sie genieße. Und dann wird meine Freude auch in euch sein und eure Freude werden. Und das wünschte er den Jüngern. Er hat diese Freude gehabt, Tag für Tag, in Gemeinschaft mit seinem Gott, in Gemeinschaft mit seinem Vater. Die können wir auch haben. Ja, ein schönes Erbteil ist mir geworden. Den Herrn werde ich preisen, der mich beraten hat, sogar bei Nacht unterweisen mich meine Nieren. Wieder ganz klar, der Herr als abhängiger Mensch, der sich hat beraten lassen, der sich hat den Weg zeigen lassen, der sich hat Weisheit geben lassen für die Entscheidungen, die er treffen musste. Denken wir nochmal an Lukas 6, wo der Jesus die ganze Nacht im Gebet verbracht hat, bevor er dann am nächsten Morgen bei Sonnenaufgang seine Jünger auserwählt hat. Er hat sich beraten lassen. Bei Nacht unterweisen mich meine Nieren, der Ort, wo giftige Dinge ausgeschieden werden, wo Dinge getrennt werden. Der Jesus hat sich, wenn ich das mal so anwenden kann, immer ein reines Gewissen bewahrt. Er konnte nicht sündigen, ganz klar. Aber für uns jetzt mal in der Anwendung, gibt es Dinge, wo wir vielleicht zulassen, dass unser Gewissen beschwert wird, die wir vielleicht tolerieren und wo diese Scheidung zwischen Gut und Böse irgendwann nicht mehr richtig funktioniert? Der Jesus, der sagt, sogar bei Nacht unterweisen nämlich meine Nieren. Ich habe den Herrn stets vor mich gestellt, weil er zu meiner Rechten ist, werde ich nicht wanken. Das war das tägliche Programm. Das war die tägliche Lebensweise, mit der der Herr Jesus gelebt hat. Vom Aufwachen bis zum Schlafengehen. Ich habe den Herrn stets vor mich gestellt. In alle Situationen des Lebens mit einbezogen. Wenn er sich mit Menschen unterhalten hat, dann wusste er, der Vater ist dabei, der Vater hört mich, der Vater sieht mich. Da gab es nichts, was er irgendwie getrennt von Gott getan hat. Wie ist das bei uns? Beziehen wir Gott auch in alles mit ein? Gab ja mal diese Bändchen, was würde Jesus tun? Ja, so eine Erinnerung, ja, muss man nicht anziehen unbedingt. Aber es ist mal ganz praktisch, ja, dass man mal immer wieder sich daran erinnert, was würde der Herr tun? Herr, was soll ich jetzt sagen in der Unterhaltung? Dass man im Stillen betet, dass man Gott mit einbezieht. Ob man auf der Arbeit ist oder zu Hause, egal was man tut. Herr, wie soll ich das machen? Was soll ich machen? Dass man immer wieder Gott mit einbezieht in die Umstände des Lebens. So hat der Jesus gelebt. Ich habe den Herrn stets vor mich gestellt, in Gottseligkeit gelebt, vor dem Angesicht Gottes gelebt. Und aus diesem Bewusstsein, aus diesem Vertrauen, aus dieser Beziehung heraus bekommt er diese Gewissheit und sagt, weil er zu meiner Rechten ist, werde ich nicht wanken. Das ist Glaubenssprache, das kommt aber aus dieser Gemeinschaft. Die Gemeinschaft, die der Herr gelebt hat, die gab ihm diese Gewissheit, weil Gott zu meiner Rechten ist, werde ich nicht wanken. Je mehr wir das praktizieren, umso mehr können wir das auch erleben in unserem Leben. Darum freut sich mein Herz und frohlockt meine Seele. Das ist auch das Ergebnis aus einem Leben, das in Gemeinschaft mit Gott gelebt wird. 1. Johannes 1 wird das so deutlich gesagt. Unsere Gemeinschaft ist mit dem Vater und dem Sohn. Und dies schreiben wir euch, auf dass eure Freude völlig werde. Gott hat kein anderes Ziel, als dass wir völlige Freude haben. Nicht nur ein bisschen, sondern völlige Freude. Das ist Gottes Wunsch. Wir geben uns oft mit so wenig zufrieden, ja, aber Gott sagt, völlige Freude, das will ich euch geben. Auch ein Blick auf das Gebet, Johannes 16. Dass wir beten sollen, dass Gott antwortet, auf dass eure Freude völlig sei. Gibt es ja mehrfach diesen Ausdruck, ja. Aber das ist Gottes Wunsch. Wie oft bleiben wir so weit dahinter zurück, wo Gott sagt, ich möchte dir eigentlich so viel mehr geben. Und der Jesus hat diese Freude erlebt in seinem Leben. Denn meine Seele wirst du dem Scheol nicht überlassen, wirst nicht zugeben, dass dein Frommer die Verwesung sehe. Wo der Jesus im Blick auf die Auferstehung vertraut hat. Der Herr vertraute auf Gott im Blick auf sein Leben, in seinem Blick auf seine Auferstehung und selbst als er im Gericht Gottes war, getrennt von Gott. Und er sagt, ich rufe des Tags und du antwortest nicht. Und bei Nacht und mir wird keine Ruhe. Doch du bist heilig, der du wohnst unter den Lobgesängen Israels. Jesus hat Gott vertraut, selbst als er im Gericht Gottes war. Es ist so gewaltig. In seinem Leben, in seiner Auferstehung, im Gericht. Ununterbrochenes Vertrauen. Hebräer 2, das ist eine Überschrift, Vers 13, glaube ich. Ich werde mein Vertrauen auf ihn setzen. Ja, das zitiert Paulus da, glaube ich. Das ist wie so eine Überschrift. Auch hier in diesem Psalm sehr gut passt. Ich werde mein Vertrauen auf ihn setzen mit Entschiedenheit. Du wirst mir kundtun den Weg des Lebens. Fülle von Freuden ist vor deinem Angesicht. Lieblichkeiten in deiner Rechten immer da. Der Jesus hat unter vor ihm liegenden Freude das Kreuz erduldet. Er wusste, was danach kommt. Der hatte die Hoffnung vor sich. Der war davon überzeugt, das wird kommen. Und er hat das sozusagen antizipiert. Er hat in der Vorfreude dessen gelebt, was ihn erwartet hat. Und das wünscht sich Gott auch für unser Leben. Ich möchte das gerne mal lesen, diesen Vers aus Römer 15, um zu zeigen, dass es immer wieder Parallelen zu unserem Leben auch zeigt. Römer 15, Vers 13. Der Gott der Hoffnung aber erfülle euch mit aller Freude und allem Frieden im Glauben, damit ihr überreich seid in der Hoffnung durch die Kraft des Heiligen Geistes. Wenn wir mal überlegen, was der Gott der Hoffnung uns für eine Hoffnung gegeben hat, dass jeden Augenblick der Herr der Herrlichkeit wiederkommen kann, uns zu sich nehmen kann, da gibt es kein Zurück mehr, dann werden wir ihn sehen, wie er ist. Dann werden wir unzertrennt, ewig mit ihm verbunden sein. Dann werden wir vor seinem Richterstuhl stehen. Wir werden verstehen die Wege Gottes mit uns. Er wird uns das alles erklären. Und wir werden ihn preisen, wir werden ihn bewundern, wir werden ihn anbeten für die Wege Gottes, die er mit uns gegangen ist, die wir jetzt bei weitem nicht verstehen. Wir werden dieses Hochzeitsgewand bekommen. Wir werden zubereitet für die Hochzeit des Lammes. Wir werden unzertrennlich mit diesem himmlischen Bräutigam verbunden sein. Wir werden mit ihm regieren hier auf der Erde 1000 Jahre, mit ihm in Herrlichkeit. Wir werden im Vaterhaus sein. Er wird uns selbst als der Bräutigam in das Haus seines Vaters, in die ewige Wohnstätte Gottes einführen. Wir werden dort sein in Verbindung mit dem neuen Himmel und der neuen Erde. Das ist unfassbar groß. Wir wissen nicht, ob unser Weg durch den Tod geht oder ob der Jesus wiederkommt. Aber wir warten auf sein Kommen. Wir warten genau darauf. Wir warten darauf. Und der Jesus sagt, wenn das so ist, an dem Tag, dann sagt er, dann werden wir erleben, was es heißt, wenn der Herr sagt, gehe ein in die Freude deines Herrn. In die Freude, die den Herrn Jesus hier schon so gekennzeichnet hat. Die Freude werden wir dann erleben. Als der verlorene Sohn heimgekehrt ist, da wurde er in dieses Haus des Vaters geführt. Da heißt es nur, und sie fingen an, fröhlich zu sein. Das war der Anfang. Und da wird es kein Ende geben. Und das ist auch für uns so. Das ist das, was vor uns liegt. Das ist das, was eigentlich fast jeden Augenblick geschieht. Und Gott sagt, ich möchte, dass du in der Vorfreude auf diese Dinge lebst. Tag für Tag. In der Erwartung des Kommens des Herrn. Gestern Abend haben wir das gesehen, dass Gott der selige Gott ist. Der Gott, der in sich selbst unendliche Freude hat. Denn niemanden braucht, um glücklich zu sein. Und doch möchte er diese Freude mit uns teilen. Und das werden wir erleben. Aber das können wir auch heute schon erleben. Der Jesus sagt, ich möchte, dass meine Freude in euch ist. Dass eure Freude völlig werde. Das ist sein Wunsch. Man kann so viel mehr sagen, der Herr Jesus ist noch so viel schöner, als was ich hier mit ein paar Worten vorstellen kann. So viel größer, so viel mehr Herrlichkeiten und Schönheiten, die der Herr der Herrlichkeit hier auf dieser Erde gezeigt hat. Er möchte, dass wir uns damit beschäftigen, dass wir das bewundern, aber nicht nur das, dass wir das auch selbst in unserem Leben mehr und mehr praktizieren. Dass wir sagen, das ist das Vorbild, das ist der Standard, den Gott uns gegeben hat. Und dem sollen wir nacheifern. Dazu brauchen wir Gottes Gnade, das ist ganz klar. Aber je mehr wir das tun, umso mehr werden wir auch diese Freude erleben, in der Gemeinschaft mit dem Herrn hier durch das Leben zu gehen.